Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Ich bin Mandy Schielke. Willkommen. Zu viele To-Dos, Konflikte mit Freunden oder im Job, Erschöpfung kennen Sie vielleicht. Wir wollen da raus und beschäftigen uns hier in der Echtzeit mit Wegen aus der Energielosigkeit. Komm in deine Kraft, so heißt diese Echtzeitfolge.
Komm zurück zur Kraft!
Kraft. Das Vermögen oder die Fähigkeit zu wirken, körperliche oder geistige Stärke.
Ich war zu müde und kaputt.
Es ist tatsächlich eine Veränderung in der Gesellschaft, dass die Stimmung mit Erschöpfung begonnen hat, aber dass es übergeht in Verzweiflung.
Die Besten der Welt sind sich in dem, was sie können, sehr, sehr ähnlich. Aber das, was sie dann als mentale Stärke mit reingeben, das macht dann letztlich den Unterschied.
Ich sage immer, Kraftsport ist ein Marathon und kein Sprint. Die Reise dahin bis zu dem Punkt, wo du dann halt wirklich mehr Kraft aufbaust, das ist das, was der schöne Weg ist.
Im Molly sind Elektroden eingenäht. Die sind über den ganzen Körper verteilt. Also bei MS ist es ja oft so, dass die Nervenübertragung zu den Muskeln nicht richtig funktioniert.
Bleib für immer stark.
Komm in deine Kraft, Strategien für mehr innere und äußere Stärke, darum geht's in dieser Echtzeit. Wir schauen uns ja immer Phänomene aus dem Alltag an und ordnen ein, was sie mit unserer Gegenwart zu tun haben. Und der Wunsch nach mehr Kraft hat natürlich viel mit dem Selbstoptimierungszeitgeist zu tun, der einen hier auch ganz schön unter Druck setzen kann. Aber warum sehnen wir uns alle nach mehr Kraft und Stärke? Und weshalb schwingt da immer diese Suggestion mit, dass wir alle nicht kräftig genug sind? Tatsächlich ist ja überall eine Flut von Tipps zu beobachten, wie wir energiereicher, erholter und widerstandsfähiger sein können. Soziologen und Psychologen diagnostizieren uns eine kollektive Erschöpfung. Ja, eine erschöpfte Gesellschaft. Was ist da los? Sonja Heitzmann hat sich mal umgehört.
Auf jeden Fall ist Erschöpfung ein großes Thema in meinem Leben. Die Überforderung durch diese Vielfalt an Themen, die einen überall von allen Seiten überkommt.
Als ich irgendwann überhaupt gar keine Lust mehr hatte, mich mit Freunden zu treffen oder auszugehen, da habe ich einfach irgendwann begriffen, dass ich einfach mein Leben ändern muss. Dass ich einfach mehr Pausen brauche, dass ich einfach mehr Zeit in der Natur brauche, dass ich einfach handyfreie Zeiten brauche.
Ich arbeite auch viel mit jüngeren Leuten außerhalb, also in meinem Ehrenamt. Und da ist es auch erstaunlich, wie erschöpft oder lebensunmutig manche junge Menschen mittlerweile sind.
Erschöpfung überall. Und in unserer müden Gesellschaft sprechen Menschen offen über ihre Überforderung. Erschöpfte Mütter geben sich mit T-Shirts oder Kaffeetassen mit dem Aufdruck Tired Moms Club zu erkennen.
What I'm wearing today as a mom of three, guys, my shirt says it all. Tired Moms Club, we are tired.
JOMO ist das Akronym der Stunde. Joy of Missing Out. Die Freude, etwas zu verpassen, um die Ressourcen zu schonen. Erschöpfung ist zum verbindenden Element geworden, sagt Psychologin Nicole Plinz.
Ich glaube wirklich, dass Erschöpfung an manchen Stellen die Verbindung herstellt, die an anderen Stellen fehlt. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer weiter aufspaltet. Aber Erschöpfung erleben wir alle.
Nicole Plinz behandelt am Asklepios-Klinikum Hamburg-Harburg Menschen mit Symptomen einer Erschöpfungsdepression. Aber warum sind wir so am Ende, wenn wir doch dauernd Sport und Wellness machen und sich so viele von uns gesünder ernähren als je zuvor? Ein Grund: immer mehr Menschen leben in Städten. Enge Bebauung, Lärm, Verkehr, Isolation, alles mögliche Stressfaktoren, die unseren Körper durch Ausschüttung von Cortisol in Alarmbereitschaft versetzen können.
So, wir haben alles, oder? Wir haben EEG, haben Audio, die Paradigm Markers.
Seid ihr alle bereit?
Los geht's!
Am Potsdamer Platz startet gerade ein Experiment der Technischen Universität Berlin. Isabel Sander und Erik Wieske machen ihre Dissertation zum Thema Neurourbanistik. Sie untersuchen, wie genau sich Umweltfaktoren, wie zum Beispiel die Höhe von Gebäuden, Verkehrsdichte, Grün- und Wasserflächen oder der freie Blick auf den Himmel, auf unseren Körper und unser subjektives Empfinden eines Ortes auswirken.
Wir haben jetzt eine spezifische Route für das Experiment ausgewählt mit 15 Orten, die wir ablaufen, an denen wir dann jeweils stehen bleiben und nochmal die ProbandInnen frei explorieren lassen.
Probandin Anna trägt eine Gummikappe, einen Brustgurt und Elektroden an den Handinnenflächen. Damit werden ihre Hirnströme, ihre Herzrate und ihre Hautleitfähigkeit gemessen. Eine spezielle Brille hält ihre Blickbewegungen fest.
An diesem Ort auf einer Skala von 1 bis 5, wie gestresst fühlst du dich?
Eins.
Wie auch auf einer Skala von 1 bis 5, wie sicher fühlst du dich an diesem Ort?
5.
Isabel und Erik wollen herausfinden, warum sich Menschen an manchen urbanen Orten wohlfühlen und andere sie stressen. Wie die Großstadt gestaltet sein muss, damit sie Menschen nicht krank macht. Denn jeder Mensch hat eine Belastungsgrenze. Wird die dauerhaft überschritten, werden Menschen anfälliger für schwere Depressionen, Angststörungen oder Schizophrenie.
Was schon relativ gut erforscht ist, ist, dass halt eben die Begrünungsdichte, dass das eigentlich durchgehend immer einen positiven Effekt hat auf subjektive Wahrnehmung von den Umgebungen, aber auch auf die physiologischen Maße.
Natur kann einen Ausgleich schaffen. Auf Natur ist unser Körper ausgerichtet, sagt auch Psychologin Nicole Plinz.
Unser Stresssystem ist ausgerichtet tatsächlich auf ein einfaches Leben in der Steppe, wo es Gefahren gibt, die ich konkret erkennen kann und zu denen ich mich ganz konkret verhalten muss. Und mit diesem Stresssystem leben wir in einer Welt, in der es keine Begrenzung mehr gibt, in der wir Tag und Nacht investieren können und wir erleben von außen keinen Schutz, keine Bremse für unser stetiges Investment.
Nicht nur unsere Umgebung macht uns wuschig, wir selber wollen überall mithalten. Der Familie, den Kollegen, den Freunden, der Umwelt und uns selbst gerecht werden und unser Leben ständig optimieren. Gleichzeitig erreichen uns rund um die Uhr Informationen aus der ganzen Welt. Längst beschränken sie sich nicht mehr auf das direkte Umfeld, das wir einschätzen können. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, Sorgen um die Rente und nicht enden wollende Kriege machen uns zusätzlich Angst. Stress und Erschöpfung empfinden auch immer mehr junge Menschen, wie die Studierenden und die Doktorandinnen im Forschungsteam der TU Berlin.
Ich habe Ein- und Durchschlafprobleme, ich habe einen Tinnitus und andere Symptomatiken.
Was in meinem Umfeld auch gerade ein großes Thema ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass Sachen, die vor ein paar Jahren, als man sich einen bestimmten Lebensweg entschieden hat, für einen bestimmten Ausbildungsberufsweg, Sachen noch ein bisschen sicherer wirkten, als sie gerade wirken. Und dass man das Gefühl hat, dass die Sachen nicht besser werden, sondern eher sich verschlechtern.
Unsicherheit ist der Hauptgrund für unsere erschöpfte Gesellschaft, sagt Nicole Plinz. Wir haben in Deutschland lange in einem gut funktionierenden System gelebt, aber diese Sicherheit geht immer mehr verloren. Sich mehr anzustrengen scheint nicht zu helfen. Das führt nicht nur zur Erschöpfung, sondern sogar zu Resignation, beobachtet Plinz.
Ich mache die Beobachtung auch in unserer Klinik. Die Menschen werden kränker. Und damit meine ich, dass es weniger so ein Zustand von Burnout vielleicht gibt, wie wir es früher beschrieben hätten, wo es eine Krise gibt, aus der man das Gefühl hat, auch wieder herauszukommen. Und vielmehr wirklich so ein Gefühl von Aussichtslosigkeit.
Ausruhen alleine reicht dann nicht mehr aus. Im Kleinen selbst zu handeln kann helfen, meint Plinz.
Wir können daran glauben, dass es sich lohnt, einander freundlich zu begegnen. Wir können daran glauben, dass es sich lohnt, in Bildung zu investieren. Wir können daran glauben, dass es sich lohnt, im eigenen Bereich dafür zu sorgen, dass wir die Welt nicht vermüllen, gemeinsam zu etwas beitragen, das größer ist als jeder einzelne von uns. Das ist das Erleben von Sinnhaftigkeit, dass ich eine Vision habe, dass ich einen Wert habe, auf den ich mein Leben ausrichte und bei dem ich bleibe.
Ja, da will ich nicht widersprechen. Mehr Kraft, indem man sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um andere sorgt. Gemeinschaft entfacht, Begegnung wagt. Darüber, wie gut uns genau das tut, haben wir im Frühjahr ja eine ganze Reihe hier im Echtzeit-Podcast gemacht, finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Sie eine Idee, eine Alltagsbeobachtung, ein Thema haben, wo Sie sagen, das sollten wir hier in der Echtzeit uns mal wirklich genauer anschauen, schreiben Sie uns eine Sprachnachricht an 0152 034 17370. Komm in deine Kraft. Stärke als Zustand und Ziel beschäftigt uns in dieser Echtzeitausgabe. Wie wir geistig, mental, psychisch stärker werden, darum geht es jetzt. Die Sportpsychologie hat hier Antworten. Athleten, die keine Angst haben zu versagen und im entscheidenden Moment die Nerven behalten, ja, die sind klar im Vorteil. Das ist mit dem Elfmeter für unsere deutsche WM-Mannschaft in ihrem letzten Spiel nicht geklappt hat, wurde ja auch immer wieder mit fehlender Nervenstärke begründet. Wobei ich das ja als Nicht-Fußballerin, da muss ich ja auch sagen, in solchen Momenten, in denen es dann ja irgendwie um alles geht, cool zu bleiben, ist ja kaum möglich. Oder doch? Marion Sulpizio von der Sporthochschule Köln coacht als Psychologin Menschen, die Sport treiben. Sie kann uns jetzt davon erzählen, wie Techniken für mentale Fitness aus dem Sport in den Alltag übertragen werden können. Hallo, Marion Sulpizio.
Hallo, guten Tag.
Ja, erstmal zum Einstieg. Wie würden Sie das definieren? Was ist mentale Stärke?
Ja, das ist, ich glaube, eine Mischung aus mehreren Kompetenzen, die man hat. Also wir hören häufig in der Psychologie auch das Wort Resilienz. Also man ist im Grunde gestärkt, auch trotz Widerständen, trotz Hindernissen, Dinge umzusetzen, Dinge zu schaffen. Ja, unter mentaler Stärke, wenn man es so definieren will, gehören natürlich so Begriffe wie Durchhaltevermögen, Kampfgeist, Frustrationstoleranz. Also das sind so ein paar Anteile, die sicherlich da reinspielen und ja, die zusammengenommen ergeben dann das, was wir so Mindset oder Mental Power nennen.
Es geht also darum, mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können. Es gibt unterschiedliche Ansätze, um in diese Widerstandskraft, in diese mentale Stärke zu kommen. So bestimmte Techniken. Können Sie uns von denen mal erzählen?
Ja, das ist richtig. Also wir können in der Sportpsychologie und dann natürlich auch im Alltag auf verschiedenen, ich nenne das mal Kanälen, verschiedene Tools einsetzen. Die einfachsten Dinge spielen sich so auf körperlicher, ja, Verhaltensebene ab. Ich kann versuchen, bestimmte Atemtechniken zu erlernen, um ruhig zu bleiben. Die Athleten sagen auch oft, um wieder runterzukommen, also von dieser Nervosität runterzukommen. Die einfachste ist einfach, länger auszuatmen, als ich einatme, um dann dieses parasympathische, beruhigende Nervensystem in Gang zu setzen. Das wäre so ein Kanal. Ich kann aber auch, und das ist auch noch Verhalten, mir Musik anhören, die mich beruhigt. Oder auf der anderen Seite, wenn ich zu entspannt, zu relaxed bin, dann habe ich auch sowas wie Power-Musik auf meinen Kopfhörern. Man sieht ja auch häufig die Athleten mit den Kopfhörern rumlaufen. Das benutzen die schon zu einem gewissen Zweck. Das ist nicht einfach nur so, weil man lustige Musik hören mag. Das wäre so eine Sache. Sie haben ja nach Techniken gefragt. Die zweite Ebene wäre so die sogenannte Gedankenkontrolle oder Selbstgesprächsregulation. Das heißt, jeder Gedanke, den ich habe, kann wie ein kleiner Satz in meinem Kopf formuliert sein. Und ob dieser Satz jetzt günstig ist oder nicht, das ist natürlich genau der Unterschied zwischen mental stärkeren Leuten und mental angeschlagenen Schwächeren, die sagen so, oh, das schaffe ich nicht oder jetzt kommt wieder der Torhüter oder ja, meinetwegen, da haben wir noch nie gegen gewonnen, gegen diese Mannschaft. Das sind so Gedanken, die ich dann im Kopf ersetzen muss und das kann ich tatsächlich üben. Und das gilt nicht nur für die Sportsituation, sondern das kann ich auch in Prüfungssituationen, im stressigen Alltag. Wenn mich mein Partner oder meine Kinder stressen, dann kann ich mir auch solche Gedanken antrainieren, die eigentlich mich wieder in ein positives, jetzt nehme ich es nochmal das Wort, Mindset versetzen.
Im Sport sind ja Wettkämpfe Standardsituationen, die immer wieder kommen. Im Leben bin ich vielleicht in einer Situation, in der ich noch nie war. Wie funktioniert das dann?
Also das kann man auch schon ein bisschen übertragen. Auch im Sport ist nicht jede Situation gleich. Es verändern sich immer leichte Bedingungen, die ich jetzt noch nie so erlebt habe. Und dann ist es schon so, und das ist auch eine Technik oder eine Maßnahme, die man auch ergreifen kann, ist der sogenannte Moment of Excellence, also einen Moment in seinem Kopf entstehen zu lassen. Und das ist mehr so ein bisschen visualisiert, also es ist ein Bild. Das heißt, ich erinnere mich an eine Situation, an eine ähnliche Situation und dann weiß ich, ach, das habe ich damals auch geschafft. Okay, oder die Prüfung damals, da hatte ich auch Angst und Sorge und dann ist es trotzdem irgendwie eine sehr gute Note geworden. Oder Ich habe mich auch schon mal mit meinem Chef zerstritten und danach haben wir uns aber wieder versöhnt. Also, dass man im Grunde diesen Moment, wo etwas gut gelaufen ist, dass man den erinnert. Und dann hat man eine andere Haltung. Das ist dieser Moment of Excellence, den ich eigentlich dann visualisiere und dadurch wieder in eine andere Haltung komme.
Wie einfach oder schwer ist es denn, mental stärker zu werden? Kann das jeder lernen?
Aus der Psychologie muss ich das natürlich ganz klar mit Ja beantworten. Weil wir halten nichts davon, wenn Leute sagen, naja, so bin ich halt und so war ich schon immer und das ist eben meine Persönlichkeit oder mein Charakter. Ja, das mag sein, dass man bestimmte Charaktereigenschaften hat und Persönlichkeitseigenschaften hat, aber das sind jetzt Verhaltensweisen, also auch mentale Verhaltensweisen, die ich ja lernen kann. Und das wäre ganz traurig, wenn man sagen würde, das kann nicht jeder lernen. Also es kann tatsächlich jeder lernen, aber es fällt vielleicht dem einen leichter und dem anderen schwerer.
Wie entscheidend ist denn mentale Stärke überhaupt für den Erfolg?
Da kann man natürlich unterschiedlicher Auffassung sein. Ich vertrete ja nun die Psychologie und da würde ich sagen, die ist schon sehr entscheidend. Man kann jetzt kaum so ein prozentuales Verhältnis definieren. Aber ich weiß auch aus der Trainerschaft und aus der Sportwissenschaft, dass eben ganz viele darauf setzen zu sagen, ja, die mentale Stärke ist eigentlich das entscheidende Kriterium, warum ich Erfolg habe oder warum nicht. Denn die Besten der Welt sind sich in dem, was sie können, sehr, sehr ähnlich. Aber das, was sie dann als Mindset oder als mentale Stärke mit reingeben, das macht dann letztlich den Unterschied, ob ich erfolgreich in einer Sache bin oder nicht.
Sagt Marion Sulprizio. Sie ist Psychologin an der Sporthochschule Köln und coacht Menschen, die Sport treiben. Wir haben über mentale Stärke gesprochen und darüber, wie wir Techniken aus dem Sport mit in unseren Alltag nehmen können. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, bitteschön.
Und jetzt treffen wir eine Frau, die schon mittendrin ist in ihrer Kraft. Sandra Bradley ist eine der stärksten Frauen Deutschlands und hat zahlreiche Meistertitel geholt bei uns im Land, Europa und auch weltweit. Und es liegt ein weiter Weg hinter ihr, denn sie ist nicht stark geboren, sondern stark geworden. Was ihr die Kraft bringt, was das überhaupt ist, eine Strong Woman, das hat sie Matthias Finger in Nürnberg erzählt.
Im Fitnessstudio zieht Sandra Bradley an einem riesigen Zylinder. Er hat zwei Löcher, darin stecken Sandras Hände.
Was machst du mit dem Metallrohr?
Da gilt es, das umzusetzen, vom Boden hochzuheben, auf die Schultern umzusetzen und über Kopf auszustoßen. Meistens ist es bei Wettkämpfen, dass du ein Gewicht vorgegeben hast und dann eine bestimmte Zeit hast, in der du so viele Wiederholungen wie möglich absolvieren musst.
Baumstammheben nennt sie die abgefahrene Übung. Sandra ist einen Kopf kleiner als ich. Sie hat blaue Augen und lächelt viel, wenn sie nicht gerade höllisch schwere Gewichte stemmt. Ihre dunklen Haare sind zurückgesteckt und ihr Kreuz auffällig breit.
Welche Gewichte kannst du denn heben?
Ja, meine Bestleistung im Kreuzheben, das ist eben so eine Langhantelstange vom Boden in Hüftstreckung bringen, aufstehen damit, 250 Kilogramm. Und über Kopf das Beste, was ich mit dem Baumstamm, eben mit diesem großen Rohr mit den Griffen drin, geschafft habe, waren 106 Kilogramm.
Sandra stemmt aber nicht stumpf in der Muckibude, nein. Die 37-Jährige ist eine Spitzenathletin in einer seltenen Disziplin, Strongman-Sport. In den 70ern wollte man so in den Staaten herausfinden, wer ist denn nun der Stärkste unter Wrestlern, Kugelstoßern und Gewichthebern.
Es ist so ein bisschen wie der Zehnkampf des Kraftsportes. Du musst die Maximalkraft, die Kraftausdauer und die Explosivkraft testen in verschiedensten Events. Und pro Wettkampf sind es meistens zwischen 6 bis 8 Disziplinen. Und du musst eben ein guter Allrounder sein.
Dieses Jahr nimmt sie an den Highland Games in Schottland teil. Vorherzusehen war das nicht, denn Sandra wollte im Fitnessstudio eigentlich Gewicht verlieren, statt Muskelmasse aufzubauen.
Genau, als ich 16 war, so Anfang der 2000er in den Medien, war es ja noch sehr präsent, dass uns immer suggeriert wurde, wir Frauen müssen noch dünner sein und noch kleiner. Habe dann relativ schnell festgestellt, ja, mir macht das Krafttraining ja eigentlich wirklich viel mehr Spaß. Und das zeigt mir auch, dass ich mit meinem Körper arbeiten muss und nicht gegen ihn arbeiten muss.
Im Fitnessstudio wird Sandra Bradley zu einem Anfängerwettbewerb eingeladen. Schon als Kind hatte sie davon geträumt, Autos zu ziehen mit purer Muskelkraft. Mittlerweile kann sie es.
Was ist das Schöne am Kraftsport?
Ich sage immer, der Kraftsport ist ein Marathon und kein Sprint. Die Reise dahin bis zu dem Punkt, wo du dann halt wirklich mehr Kraft aufbaust, das ist das, was der schöne Weg ist, weil es eben so viele verschiedene Sachen gibt, an denen du dich austesten kannst und ausprobieren kannst.
Sandra führt ein diszipliniertes Leben ohne wilde Partys und schleppt gleich noch zwei Betonklötze mit Griffen durch die Halle. Einen in jeder Hand, in kleinen Trippelschrittchen. Koffer tragen nennt sie die Disziplin.
Wie wenn du ganz schwere Einkäufe an Taschen eben nach Hause trägst. Also das hat einen sehr starken Übertrag eben in den Alltag. Ne, man muss seinen Einkauf nur noch in einem Trip nach Hause tragen.
Du hilfst auch beim Umziehen manchmal?
Ja, tue ich tatsächlich. Ich habe sogar einen Guinness-Weltrekord im Möbelschleppen, lustigerweise.
Als Sandra mit dem Kraftsport anfing, gab es kaum Frauen in der Szene. Mittlerweile aber hat sich eine eng vernetzte Gemeinschaft gebildet. Keine selbstverliebten Bodybuilder, die sichtbare Muskeln wollen, eher Außenseiter, meint Sandra, die das Zirkushafte der Sportart lieben und denen das Starksein auch innere Kraft und Selbstbewusstsein gibt.
Was das natürlich macht mit dir, ist, ich weiß, ich kann mich zu jedem Zeitpunkt verteidigen. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Ich war früher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bei der Polizei und auch bei der Bereitschaftspolizei. Und das ist meine Lebensversicherung. Es interessiert auf der Straße niemanden, ob ich jetzt stark oder schwach bin, sondern ich muss die Fähigkeiten haben, einer Situation Herr zu werden, wenn es denn in einer Ausnahmesituation dazu kommt.
Ihr größter Unterstützer bei allen Wettkämpfen ist ihr Freund Lutz, auch ein Polizist. Sandra jedoch arbeitet mittlerweile als Strength Coach. Sie hilft anderen, ihre volle Kraft zu entfalten. Ihrer Sportart bleibt Sandra aber treu. Durch den Kraftsport hat sie viel über sich gelernt, dass sie gern mal ihre Komfortzone verlässt und keine Angst vor Schmerzen hat.
Es macht super viel Spaß und bringt auch wirklich sehr viel fürs eigene Selbstvertrauen, halt festzustellen, wow, also ich kann halt so einen Stein, der da irgendwo rumliegt, den kann ich jetzt dann doch bewegen.
Würde man denken, ist ja so ein Jungsding, oh, ich will der Stärkste sein, aber das gibt's auch bei Frauen?
Klar, gibt's auf jeden Fall bei uns Frauen auch und viele Frauen unterschätzen sich maßlos. Die meisten Frauen sind sehr, sehr, sehr viel stärker, als sie eigentlich denken.
Autos ziehen mit der eigenen Körperkraft. Unglaublich. Ich habe mich kürzlich schon ganz stark gefühlt, als ich einen meiner Söhne, inzwischen fast Teenager, 30 Kilogramm schwer mal hochgehoben habe. Und das hat tatsächlich geklappt, wenn auch nur mini kurz. Matthias Finger hat Sandra Bradley, immerhin eine der stärksten Frauen der Welt, in Nürnberg getroffen. Und ich habe gelernt, dass körperliche Stärke und mentale Kraft, Disziplin in diesem Fall, durchaus zusammengehören. Nach Superkräften im Alltag sehnen wir uns alle hin und wieder. Dann, wenn alles wieder viel zu viel wird, die Aufgaben, die vor einem liegen, nicht zu bewältigen scheinen. Wenn wir über Superkräfte nachdenken, bietet sich aber auch ein Blick in die Medizin an. Vor allem da geht nämlich schon einiges. Querschnittsgelähmte, die mit Technik aufrecht laufen, oder MS-Kranke oder Schlaganfallpatienten, die keine Krücken mehr brauchen. Auch Uranus Mahmoudi ist an Multipler Sklerose erkrankt und trägt seit einiger Zeit einen sogenannten Molly-Suit. Der wird wegen seiner Wirkung, aber auch wegen seines Aussehens oft als Superheldenanzug bezeichnet. Wie er wirkt, das erzählt sie uns jetzt. Hallo Uranus.
Hallo.
Uranus, wie sieht so ein Anzug aus? Tatsächlich wie ein Superheldenanzug? Beschreib ihn uns doch mal bitte.
Also dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Hose, sieht aus wie ein Ganzkörperanzug, sehr eng. Das erste Mal zu Hause musste mir mein Partner helfen, mich da reinzuquetschen. Inzwischen mache ich das alleine. Der Anzug muss auch eng sitzen wegen der Elektroden. Man hat vorne am Bauch diese mysteriöse weiße Steuereinheit mit blauem Licht. Als mein Partner mich in voller Montur gesehen hat, meinte er:
Du siehst aus wie eine Superheldin von den Fantastic Four.
Hast du dein Molly-Suit denn jetzt gerade auch an, jetzt wo wir miteinander sprechen?
Nein, das denken alle immer. Aber nein, der Molly muss nicht permanent getragen werden. Die meisten Menschen tragen ihn alle 2 Tage für höchstens 1 Stunde. Ich habe ihn gestern Vormittag für 1/2 Stunde angehabt und spüre den Effekt immer noch.
Ja, wie funktioniert denn so ein Anzug? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Über Strom. Im Molly sind Elektroden eingenäht. Die sind über den ganzen Körper verteilt, also dort, wo sich wichtige Muskelgruppen befinden. Diese Elektroden senden dann winzige Spannungsimpulse. Bei MS ist es ja oft so, dass die Nervenübertragung zu den Muskeln nicht richtig funktioniert. Muskeln verkrampfen dann unkontrolliert. Das sind Spastiken. Das sieht man von außen nicht unbedingt, aber für die Betroffenen sind Spastiken auch mit Schmerzen verbunden. Und beim Anzug ist es so, dass die Elektroden die Antagonisten, also die Gegenspieler der spastischen Muskeln, anzielen. Die werden stimuliert und dadurch lockert sich der spastische Muskel. Also wenn der Bizeps zu Krämpfen neigt, wird der Trizeps stimuliert. Dass der Effekt länger anhält, liegt daran, dass unser Körper eine Art Kurzzeitgedächtnis hat. Der Erfinder des Molly-Suits, der Schwede Fredrik Lundqvist, hat mir das so erklärt.
Man trainiert Synapsen dort, wo ein Signal ankommt und dass es weiterschicken soll, dass die trainiert werden. Und wenn man sie trainiert, dann bekommen sie eine bessere Funktion, Signalsubstanzen auszuschütten. Und dann kann diese Synapse dann besser arbeiten. Wir sagen meist bis zu 2 Tagen.
Ja, so ein bisschen haben wir das ja jetzt auch schon mitbekommen von dem, was du erzählt hast, dass sozusagen auch so Krämpfe sich eventuell lösen und auch Schmerzen gelindert werden. Was genau ist der Effekt des Molly-Suits sonst noch so?
Also wie oder was der Effekt ist, das ist bei allen Patientinnen anders. Die haben ja auch ganz unterschiedliche Symptome. Mein persönlicher Effekt, ich fühle mich stabiler, habe mehr Ausdauer, mehr Kraft, bin schneller, fühle mich insgesamt stärker und sicherer. Ich kann jetzt zum Beispiel die Treppen im Wechselschritt runtergehen, also so wie du das jetzt automatisch machst, ohne darüber nachzudenken. Das konnte ich vor dem Anzug nicht. Ich habe mich mit beiden Händen am Geländer festgehalten und habe eine Stufe nach der anderen genommen. Und über jeden nächsten Schritt nachgedacht. Also mein Molly-Effekt ist, dass mein Körper automatischer funktioniert. Also nicht mehr so viel über bestimmte Bewegungen nachdenken muss.
Ja, das klingt ja wirklich toll und nach einer eindeutigen Verbesserung. Trotzdem habe ich auch gelesen, dass nur etwa 400 Menschen einen solchen Anzug überhaupt tragen. Menschen mit multipler Sklerose, Schlaganfall und anderen Krankheiten gibt es aber noch viel mehr.
Ja, also zum einen ist der Molly erst seit 2020 auf dem deutschen Markt und was ein sehr großer Hemmschuh ist, der Exopulse Molly Anzug ist nicht regulär im Programm der Krankenkassen. Der Hersteller hat natürlich ein Interesse daran, dass die Kosten übernommen werden, deshalb laufen jetzt auch Studien, aber das dauert alles. Ich habe ihn privat gekauft. Kostenpunkt fast 9.000 Euro.
Ja, wow.
Das ist schon ein stolzer Preis. Ich habe aber Kosten und Nutzen gegeneinander aufgewogen und der Nutzen war viel höher.
Ja, also das beschreibst du ja auch total eindrücklich. Aber wenn mehr Menschen so einen Anzug hätten, dann würde es doch auch billiger werden, oder?
Ja, die Herstellungskosten sind sehr hoch, hat mir der Erfinder gesagt. Also da ist ja auch sehr viel Technik drin und dazu kommt, dass er individuell angepasst bzw. programmiert werden muss. Bei mir hat das Steffi Dockweiler gemacht, die Molly-Expertin vom Stolle Sanitätshaus. Dafür hat sie mich eine Stunde lang über meinen Krankheitsverlauf befragt. Dann musste ich noch spezielle Tests machen.
Wir beginnen jetzt nochmal mit dem 10-Meter-Gehtest.
Ja.
Da gehen Sie 10 Meter, dann nehmen wir die Zeit und die Schritte, um einfach zu sehen, wie gehen Sie, wie viel Fußhebung ist da, wie viel nicht, aber gleichzeitig auch die Quantität, wie schnell passiert ist oder ist hinterher nach dem Molly eben viel mehr Dynamik drin.
Bevor ich den Anzug zur Anprobe bekommen habe, wurde mein Zustand geprüft und nachdem ich den Anzug eine Stunde anhatte, so hatte die Physiotherapeutin ein Vorher-Nachher-Bild.
Aber wenn jetzt dieser Anzug doch noch nicht so richtig erforscht ist und auch erstmal individuell angepasst werden muss, dann kann es natürlich auch passieren, dass man ja die Katze im Sack kauft. Gibt es denn Fälle, wo er auch nicht wirkt?
Ja, also bei relativ vielen Menschen, also etwa einem Drittel, passiert gar nichts oder es gibt nur kleine, unwesentliche Verbesserungen. Man muss das wirklich ausprobieren. Das kann man auch in zertifizierten Sanitätshäusern. Und zum anderen Punkt, doch, es gibt Studien. Die bisherigen Studien erreichen nur nicht das Niveau, das für eine Klassifizierung für die Krankenkassen ausreicht.
Könnte man das Ganze dann auch so ein bisschen weiterdenken, dass man solche Superpower-Superhelden-Anzüge auch für gesunde Menschen entwickelt, die dann sozusagen über ihre körperlichen Grenzen hinausgehen können? Ja, 7-Meilen-Stiefel oder sowas ähnliches?
Ganz prominent will ja der Milliardär Elon Musk mit seiner Firma Neuralink das menschliche Gehirn mit einem Computer verbinden. Seine Vision, er möchte ein Backup seines Gehirns erzeugen und es später in einen Roboter einsetzen. Ob das wirklich sinnvoll ist, eher nicht. Also genauso wie 7-Meilen-Stiefel klingt lustig, wird es aber wahrscheinlich nicht geben. Der Professor für Medizingerätetechnik Peter Pott an der Uni Stuttgart sagt dazu:
Technik dient eigentlich immer dazu, den Menschen zu unterstützen oder zu ersetzen. Aber nicht, um irgendwelche Iron Man-artigen Superhelden zu produzieren. Das ist viel zu teuer, viel zu unzuverlässig, braucht viel zu viel Energie, die man nicht dabei hat. Der Science-Fiction-Part, den lassen wir dem Marvel-Film und down to earth sind wir hier und schauen uns eben an, wie man Menschen unterstützen kann.
Ja, Uranus, wie würdest du denn jetzt abschließend deinen Molly beurteilen? Was bedeutet das für deinen Alltag? Du hast uns vorhin ja auch schon mal einen Einblick gegeben, was dieses Treppensteigen angeht und wie das irgendwie viel besser geworden ist für dich. Was passiert noch damit?
Ich würde einfach sagen, mehr Lebensqualität. Also der Molly hat meinen Alltag wahnsinnig erleichtert. Also alles ist einfacher und geht schneller. Von Anziehen, Kochen, Hausarbeit, von A nach B kommen. Allerdings muss ich an dieser Stelle betonen, der Anzug heilt nicht. Er ist nur ein Hilfsmittel, so wie mein Gehstock. Also mit dem Gehstock ist mein Alltag auch einfacher. Der Molly moduliert zwar das Nervensystem, ist aber im Prinzip das gleiche wie ein Gehstock. Also er vereinfacht mein Leben immens.
Superhelden-Outfits, die verlorene Kräfte wecken oder zumindest stimulieren. Darüber habe ich gesprochen mit Uranus Mahmoudi. Ich danke dir sehr für diesen doch sehr privaten Einblick in dein Leben. Danke dir.
Sehr gerne.
So, und jetzt machen wir Schluss mit dem Nachdenken darüber, wie wir zurück in unsere Kraft finden. Schön an der Idee, dahin zurückzufinden, ist ja in jedem Fall, dass sie da ist oder mal da war und zu einem bestimmten Maße sich auch wieder entfachen lässt. Ein Gedanken, den ich ganz heilsam finde. Das war die Echtzeit. Noch mehr Folgen zum Alltag im Freibad oder dem Landleben finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ja, und bitte schreiben Sie uns oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht, wenn Sie ein Thema haben, dem wir hier mal eine ganze Folge widmen sollten. 0152 0341 7370. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.